Der Just ETF Talk Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. Thema dieser Folge: Young Investors und ETFs. Zocken oder sparen? Also die wichtige Frage, was junge Leute mit ETFs alles anstellen können. Als Gast mit dabei Henning Jauernick. Er ist Journalist und arbeitet beim Spiegel. Sein Blog Young Money erreicht dort ein Millionenpublikum. Zusammen haben wir uns am 25. Februar im Just ETF Talk euren Fragen gewidmet. Und das waren einige. Zum Beispiel, ob ein Themen-ETF wie etwa auf Clean Energy schon als Zocken gilt oder welche Rolle die Neo-Broker dabei spielen. Und warum auch die Jungen eher langfristig und breit gestreut investieren sollten. Um für ein bisschen Spiel und Spaß zu sorgen, haben wir auch über das Portfoliokonzept Core Satellite gesprochen. Aber hört doch am besten selbst. Am Anfang sind wir auf die Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir die Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch, wenn ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eins der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß beim Hören! Willkommen zu unserem neuen Online-Seminar Just ETF Talk. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit ETFs, also definitiv kein Young Investor. Und deshalb habe ich zur Verstärkung heute Henning Jauernick dabei. Henning, magst du dich kurz unseren Teilnehmern vorstellen?
Klar, das mache ich gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Henning Jauernick, bin Wirtschaftsredakteur beim Spiegel und betreibe dort unter anderem den Young Money Blog, kümmere mich um Finanzen und Geldanlage und 20 Jahre Erfahrung bei der ETF-Anlage bringe ich noch nicht ganz mit. Ich habe ein bisschen später angefangen und bin natürlich noch etwas jünger, aber ja, ein paar Jahre sind es jetzt auch schon. Und genau, habe kürzlich auch ein Buch darüber geschrieben, den Young Money Guide. Darin geht es auch ein bisschen darum, wie junge Leute den Einstieg in die Geldanlage schaffen können. Und ja, heute freue ich mich, hier zu sein und bin gespannt, was für Fragen kommen.
Ja, super. Danke für die Vorstellung. Also auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und toll, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch. Danke.
Klasse. Jetzt kommen wir eigentlich mal zu unserem Thema. Was hat denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld am meisten interessiert? Also die erste Frage ist, wie und in was sollten denn Menschen im Alter Anfang bis Mitte 20 eigentlich überhaupt investieren, bevor wir mal zum Thema ETFs kommen?
Ja, also es ist tatsächlich schon ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also auch für die Älteren unter unseren Zuhörern, die Grundlagen gelten natürlich für alle Anleger gleichermaßen. Also ob jetzt ein 20-Jähriger in ETFs investiert oder ein 50-Jähriger, das ist, glaube ich, gar nicht so der große Unterschied. Das Produkt ist ja ein und dasselbe. Es unterscheidet sich wahrscheinlich dann eher im Anlagehorizont, im Risikoverhalten, weil ein junger Anleger natürlich der perfekte Anleger ist, weil er ganz lange Zeit hat, um auch sozusagen Kursschwankungen auszuhalten. Und ich glaube, insofern ist der junge Anleger, gerade was den Aktienbereich anbelangt, natürlich sozusagen prädestiniert dafür, weil er eben ja auch dieses Risiko vertragen kann. Das wird bei einem 50-Jährigen natürlich ein bisschen anders aussehen. Und grundsätzlich, ja, wie können junge Leute anlegen? Das ist erstmal, wie du schon sagst, abhängig von der Anlageklasse. Und ja, wie wir alle wissen, befinden wir uns in einem Niedrigzinsumfeld. Das heißt, so viele Alternativen gibt es nicht wirklich. Das werden unsere Zuhörer bestimmt auch schon alle mitbekommen haben. Bei der Bank gibt es keine Zinsen. Das Sparbuch wirft nichts mehr ab. Anleihen bringen nicht viel. Für Immobilien braucht man durchaus das nötige Kleingeld. Und ja, für die meisten dürften dann wahrscheinlich am Ende nur noch Aktien-ETFs übrig bleiben. Und die haben in der Vergangenheit ja auch wirklich gut funktioniert. Und wenn man da breit sozusagen sein Risiko streut über viele tausend Unternehmen, dann geht das eben mit ETFs.
Also ETFs wohl schon mal eine gute Idee.
Absolut.
Aktien-ETFs dann erst recht für diese ideale Anlegergruppe, wie du sie genannt hast. Aber sag mal, wenn jemand so über so lange Zeit tatsächlich spart oder in Aktien investiert, erlebt er nicht mehr Krisen als andere?
Ja, wahrscheinlich schon. Also wir sehen ja jetzt gerade, das kommt in einer gewissen Regelmäßigkeit vor. Also ich selbst als vergleichsweise junger Anleger habe jetzt so vielleicht meine dritte Krise schon hinter mir. Ja, also die Finanzkrise, dann die Euro-Schuldenkrise und nun Corona. Aber unterm Strich sieht man ja, dass das kein Problem ist, wenn man alle Krisen mitnimmt. Es geht ja um die Durchschnittsrendite und zwischendurch erholen sich die Kurse ja auch extrem. Und wenn man dann eben den Buy-and-Hold-Ansatz beispielsweise durchführt und langfristig dabei bleibt, dann hat man unterm Strich trotzdem noch eine sehr, sehr gute Rendite. Dann ist die Krise gar nicht so das Problem. Man darf dann eben nur nicht den Fehler machen, in der Krise zu verkaufen. Das ist dann natürlich schwierig, wenn ich jetzt beispielsweise in der Corona-Krise mitten im Crash verkauft habe, dann sieht das natürlich übel aus. Aber ganz klar gehört das bei der Aktienanlage dazu, solche Krisen aushalten zu können. Und wer das nicht kann, das kann ich auch nachvollziehen. Also wenn dann im Depot sozusagen mal eine rote Zahl auftaucht und das Vermögen um 30% geschrumpft ist, und man dann Angst bekommt, das kann ich gut verstehen. Das auszuhalten ist nicht ganz einfach. Und insofern muss man sich das auch vorher vielleicht mal durchrechnen. Kann ich das denn aushalten, wenn mein Aktienanteil mal um 50% verringert ist zwischenzeitlich? Und wenn ich das nicht aushalten kann, muss ich mich tatsächlich von der Börse wohl eher fernhalten und mich dann aber mit niedrigen Renditen zufrieden geben.
Also, wir halten mal fest, auch über lange Zeiträume ist das eine gute Idee. Und ich kann noch eine Analyse von uns zum Besten geben. Wir haben uns mal angeschaut in den letzten 50 Jahren, ist vielleicht auch nicht so relevant für Young Investors, aber man kann ja daraus lernen. In den letzten 50 Jahren, da gab es ja nur reichlich Krisen zu beklagen. Und wir haben uns den MSCI World in Euro gerechnet, weil wir in Euro verdienen und Euro Geld ausgeben, mal angeschaut. Und wie viel konnte ich damit verdienen mit einer Einmalanlage? Und da kam letztlich dabei raus, also in unterschiedlichen Anlagezeiträumen vor allen Dingen. Also wer da irgendwann in den letzten 50 Jahren angelegt hat, der konnte in einer glücklichen Periode 66% über ein Jahr gewinnen, aber auch 36% verlieren. Und wenn man aber 14 Jahre lang investiert hat, irgendwann in den letzten 50 Jahren, dann lag man schon mal in keiner Periode unter Null. Ist jetzt auch nicht toll, aber immerhin, Versicherungen geben zum Beispiel Kapitalgarantien. Aber in diesem Modell ab 14 Jahren war kein Verlust mehr zu beklagen, nach Ablauf der 14 Jahre. Und je länger man tatsächlich investiert, und das ist ein Fakt, desto besser kann man das Aktienrisiko aussitzen sozusagen. Und dann muss man natürlich aber auch erstens Nerven haben, so wie Henning das eben auch sagt, und darf nicht in der Krise verkaufen. Und zweitens muss man aber auch in der Krise darauf achten, dass man nicht an das Geld unbedingt ran muss. Denn Krisen und Geldmangel gehen ja häufig einher. Also Henning, wie viel sollte man denn als junger Mensch so auf die Seite legen?
Ja, also viele Finanzberater und Verbraucherschützer sagen oder empfehlen 3 bis 5 Netto-Monatsgehälter. Also die erstmal wegzupacken auf dem Tagesgeldkonto. Das heißt, wenn dann mal wirklich irgendwie eine Kurzarbeit kommt, die Waschmaschine kaputt geht, dass man das sozusagen daraus erstmal bestreiten kann. Und erst wenn man diesen Puffer angespart hat, diese 3 bis 5 Netto-Monatsgehälter, dann sollte man erst mit dem Investieren beginnen, weil es sonst, wie du gerade völlig richtig beschrieben hast, natürlich schwierig sein kann und dann man unter Umständen zum Verkauf der Aktien der ETFs gezwungen ist, wenn man dann eben doch irgendwie ans Geld muss. Und das soll ja so nicht sein. Aktien sollte man sich nur kaufen mit Geld, das man tatsächlich für den alltäglichen Gebrauch nicht braucht.
Sollte man dann einen Unterschied machen zwischen Sparen und Einmalanlage?
Du meinst, was das Sparen mit ETFs anbelangt? Oder
ja,
Also
wäre
ich glaube,
auf Aktien übertragbar, aber ETFs, entschuldige, dass ich unterbreche, die wäre auf Aktien übertragbar, aber ETFs sind halt nochmal ein Stückchen diversifizierter und risikoärmer.
Ja. Natürlich. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, oder? Also ich habe es beispielsweise so gemacht, dass ich, als ich begonnen habe, mich dem Thema zu widmen, sozusagen erstmal eine Summe X investiert habe und dann gleichzeitig natürlich noch einen Sparplan laufen habe, um monatlich sozusagen dann noch Vermögen aufzubauen. Also ich finde, Sparen Und Einmalanlage ergänzen sich eigentlich ganz gut. Und natürlich, wenn ich noch keine Summe X zur Verfügung habe und nur diese 3 bis 5 Netto-Monatsgehälter auf dem Tagesgeldkonto liegen habe, dann finde ich eben den Einstieg über den Sparplan. Und tatsächlich ist ja der Sparplan wirklich tolles Instrument für junge Leute. Es geht los mit 25 Euro im Monat. Das heißt, schon wirklich so gut wie jeder, der etwas übrig hat, kann monatlich damit sparen. Und ja, gerade junge Leute können abhängig von ihrem Einkommen dann das auch flexibel gestalten und auch mal, wenn es doch mal enger werden sollte, eine Rate aussetzen. Das ist ja auch kein Problem. Oder wenn ich tatsächlich dann eine Gehaltserhöhung bekomme, mehr Geld verdiene, dann eben auch meine Sparplanrate zu erhöhen.
Ja, und das ETF-Sparen, das hält man heute eigentlich für selbstverständlich. Gibt jetzt sogar Banken, die haben tatsächlich sämtliche Sparpläne kostenfrei, die haben ein breites Sortiment und da muss man nicht mit Zusatzgebühren rechnen. Das ist aber wirklich erst eine Entwicklung und das als Signal an alle Young Investors hier. Wir Älteren sind da leid geplagt. Denn diese Entwicklung gibt es wirklich erst so seit 6, 7 Jahren, vielleicht maximal 10 Jahren. ETFs gibt es zwar seit 20 Jahren, aber an Sparpläne hat damals niemand gedacht. Na, da wurde einem der Sparplan in der Bankfiliale verkauft, am besten noch mit Ausgabeaufschlag, der Fonds, so Kostenquote 2,5 bis 3%. Und das isst natürlich wunderschön die Rendite auf. Oder meine Generation wurde auch im Studium gerne mal aufgegriffen von bekannten großen Finanzvertrieben. Und dann wurde ihnen eine Police der Mannheimer Versicherung verkauft, die dann später in Protektor überging. Also all das sind so Erfahrungen, die zumindest ich gesammelt habe. Und was mich dann auch beflügelt hat, als ich bei der deutschen Börse dann das ETF-Handelssegment einführen konnte, da haben wir nämlich direkt eingeführt, dass ab einem Stück ETFs handelbar sind, also auch für private Investoren, und dass das Publikumsfonds sein müssen. ETFs sind Publikumsfonds. Und was bedeutet das? Das sind sogenannte Sondervermögen. Das heißt, da kommt eigentlich keiner dran, der irgendwie in Schwierigkeiten steckt, sei es jetzt ein Broker, eine Depotbank, ein ETF-Anbieter. Der Fonds hat eine getrennte Buchhaltung und ist deswegen eigentlich sicherer sogar als ein Girokonto. Würdest du mir da beipflichten, Henning?
Ja, absolut. Also genau wie du es geschildert hast, das ist als Sondervermögen geschützt. Und tatsächlich haben ja auch die vergangenen 3 Krisen gezeigt, dass ETFs, dass auch Sparpläne als Instrument stabil sind. Also es hat ja da keine Ausfälle bisher gegeben, selbst in der großen Finanzkrise 2008.
Also offensichtlich, und die Frage kam wirklich relativ häufig, wie sicher sind eigentlich ETFs? Und das hat auch nichts mit der Einlagensicherung zu tun, sondern tatsächlich der ETF ist so eine Art eigene Firma mit eigener Buchhaltung und deswegen geschützt vor Insolvenz oder ja vor Marktteilnehmern, die vielleicht in Schwierigkeiten geraten am Markt, seien es jetzt Banken, Broker, Depotbanken oder auch ETF-Anbieter selbst. Ist zwar alles noch nicht vorgekommen, aber wer weiß, was alles noch kommt? Ja, man weiß es nicht. Ja? Und für die Zukunft ist das sicherlich ein sehr, sehr gutes Instrument. Und die Frage, also die haben wir wirklich ganz, ganz oft gekriegt. Ja, dann kommen wir mal dazu. Es kam so eine schöne Frage im Vorfeld. Und das leitet uns eigentlich auch über zum nächsten Thema. Wird das Besparen von dem Trend-ETF eigentlich von uns als Zocken betrachtet? Also soll ich einen Sparplan machen, statt in einen langweiligen MSCI World, der 23 Industrieländer abdeckt mit 1600 Werten, soll ich dann lieber nicht den Global Clean Energy besparen, der ja riesige Renditechancen hat und dann auch noch in eine Industrie investiert, die irgendwas mit der Umwelt zu tun hat? Was sagst du dazu?
Ja, kann man natürlich machen, ist aber klar, höhere Renditen gehen mit einem höheren Risiko einher. Also man muss sich ganz klar sein, dass das dann eine hochspekulative Wette ist. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass solche Trend-ETFs mit Zocken gleichzusetzen ist. Also Zocken verbinde ich jetzt eher mit Einzelaktientrading, mit Hin- und Herhandeln. Das ist für mich tatsächlich nochmal was anderes. Aber jetzt sozusagen monatlich in so einen Trend-ETF zu investieren, ist schon spekulatives Investieren. Aber ich würde es noch nicht als Zocken betrachten. Aber dennoch würde ich das mit hoher Vorsicht genießen und natürlich auch nur mit einem Teil des eingesetzten oder des zur Verfügung stehenden Geldes. Also ich würde da sozusagen das eher empfehlen, zusätzlich vielleicht zu machen mit einem kleinen Spieldepot, mit so einem Anteil, mit dem man sozusagen auch mal riskantere Sachen ausprobiert. Aber ich würde davon abraten, 30 bis 50% meines gesamten Portfolios in solche ETFs zu stecken, weil wir wissen einfach nicht, wie die sich entwickeln werden. Das Risiko eines großen Verlustes ist einfach immens. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich nenne immer gerne drei Dinge bei solchen Themen-ETFs. Ist ja eigentlich auch ein Trend oder eine Modeerscheinung, die es gerade gibt. Hat auch zu tun mit dem großen Vertrauen der Investoren in die großen Technologiewerte und auch eben in die kleinen Technologiewerte, die jetzt sich heranbilden. Also ich muss erstmal überhaupt als privater Investor dazu in der Lage sein, einen Trend zu beurteilen. Ist das überhaupt ein Trend? Oder sind das nur schöne Worte? Das zweite ist, ich muss mir ein Instrument suchen, was diesen Trend wirklich abbildet. Bildet denn die Anlagestrategie dieses Index, der dem ETF zugrunde liegt, überhaupt das ab, was ich will? Und dann drittens die Frage, ist das Ganze nicht schon heillos überbewertet? Also hat es ein großes Risiko, dass die Party nicht mehr so lange geht? Und diese drei Fragen für private Investoren zu beantworten, ist eigentlich nahezu unmöglich. Und von daher hängt es eigentlich die Rendite, die ich in Zukunft erziele, weitgehend vom Zufall ab. Also das ist immer meine Aussage dazu. Und ich gebe eigentlich auch ganz ungern Prognosen ab. Also der Kapitalmarkt oder die Weltwirtschaft lässt sich ja irgendwie einschätzen in ihrer Verfassung und in der Zukunft. Aber solche Spitzenmärkte sind eigentlich immer nur da, um einem gewissen Trend zu folgen und dann irgendwann zu verschwinden. Kann gut sein, muss nicht sein. Wie gesagt, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Das kann auch ein ganz tolles Investment sein im nächsten Jahr. Und es kann aber auch genau das Gegenteil sein. Das ist also immer mein Kommentar. Aber das führt mich zur nächsten Frage, wenn wir jetzt gerade noch dabei sind. Ich soll jetzt nicht nur in den Global Clean Energy investieren. Okay. Aber wie soll ich denn mein Vermögen dann aufteilen oder meine Sparraten zum Beispiel? Also soll ich da jetzt nur einen ETF nehmen, der vielleicht weltweit die Märkte abdeckt? Also langweilig. Oder ich habe vielleicht ein bisschen Spielgeld, wie Henning gesagt hat, was ich so einsetze, um auch Erfahrung zu sammeln, ist bestimmt auch nicht verkehrt. Oder soll ich gleich ein ganzes ETF-Portfolio besparen? Oder soll ich vielleicht auch noch Kryptowährungen dazu besparen? Also, wie sind denn so deine Erfahrungen bisher? Du hast ja recht früh angefangen mit Aktien und derartigen Instrumenten. Hast du dich von Anfang an verbreitert oder nur auf eins gestürzt oder nacheinander?
Natürlich habe ich auch am Anfang die klassischen Anfängerfehler gemacht, habe in Einzelaktien investiert, habe mir eine große Excel-Tabelle gebaut, mit einem guten Kumpel, mit dem ich damals studiert habe. Wir haben Finanzkennzahlen analysiert und haben nach einer strengen Punktevergabe sozusagen Aktien bewertet und dachten dann damit auch den Markt schlagen zu können. Natürlich ist uns das auf Dauer nicht gelungen. Wir hatten mal ganz gute Jahre, aber unterm Strich waren wir vielleicht mal leicht besser als der Markt, aber auch oft viel schlechter. Und was man auch noch dazu sagen muss, es war eine Unmenge an Arbeit. Also ich kann das keinem empfehlen, das zu machen. Das ist dann wirklich ein Halbtagsjob. Und die Studienlage ist da ja auch eindeutig. Also es haben ja unzählige Studien gezeigt, dass es Privatanleger nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Nicht mal die Profis schaffen es. Ja, also die Leute, die an der Wall Street sitzen, die ein Bloomberg Terminal haben, die eine ganze Heerschar von Analysten beschäftigen, selbst die schaffen es auf Dauer nicht. Natürlich gibt es mal einen Warren Buffett, aber den gibt es halt eben auch nur einmal. Das sind absolute Ausnahmen. Und deswegen mache ich es tatsächlich, so wie von dir gerade schon erwähnt, ziemlich einfach, ziemlich simpel und eben auch ziemlich langweilig. Ich bespare zwei ETFs und habe mein Portfolio auch auf zwei ETFs aufgeteilt. Das war's. Und die sind sozusagen, bieten eine breite Marktabdeckung an, mit beispielsweise so der klassische Einstieg ist ja der MSCI World, der immer genannt wird. Da habe ich schon mal 1600 Unternehmen. Wenn ich dann noch den MSCI All Country World nehme, habe ich auch noch die Schwellenländer dabei und 9000 Aktien. Das heißt, ich bin schon breit abgedeckt. Und das ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass je mehr ETFs ich dazu nehme, desto diversifizierter ich bin. Das denken ja immer viele. Ich sehe auch hier schon einige Fragen mit solchen Musterportfolios und ich habe dann 5 bis 8 ETFs und ist dann mein Risiko gesenkt. tatsächlich ist es ja so, dass ich dadurch unter Umständen mein Risiko eher erhöhe, weil ich habe ja schon mal mit meinen klassischen ETFs, sozusagen mit meinem MSCI World, so gut wie alle Unternehmen im Portfolio. Das heißt, wenn ich dann noch einen DAX-ETF zur Beimischung dazu nehme, dann kaufe ich die Unternehmen ja nur doppelt. Also das heißt, ich habe die dann übergewichtet, aber mein Risiko nicht unbedingt gesenkt, sondern unter Umständen eher erhöht.
Ja, da kann ich vielleicht auch noch einen Senf dazu geben. Also wer beispielsweise langfristig investiert und denkt, okay, Schwellenländer haben höheres volkswirtschaftliches Wachstum, aber natürlich auch eine höhere Schwankung. Wenn ich wirklich langfristig investiere, und da reden wir auch von Zeiträumen von 20 Jahren oder mehr, dann könnte ich natürlich auch mehr von den Schwellenländern dazu mischen. Und es gibt tatsächlich das Portfoliokonzept zu sagen, sind auch einige Fragen im Chat schon gekommen. Es gibt das Portfoliokonzept zu sagen, man investiert nicht rein nach Marktkapitalisierung. Dann hat man nämlich wirklich über 60% im Portfolio USA, weil die USA eben ein großer Kapitalmarkt sind. Aber sie sind nicht eine so große Volkswirtschaft. Wenn man sich also die 50 Länder aus dem MSCI All Country World Index mal anguckt, sind nach MSCI-Klassifizierung davon 23 Industrieländer und der Rest sind Schwellenländer. So, und die Schwellenländer kommen aber, wenn man das Bruttoinlandsprodukt dieser Länder zusammenrechnet, auf ungefähr 40% der Industrieländer. Also 40% Schwellenländer wird Mehrwert erzeugt dort und 60% wird in den Industrieländern entsprechender volkswirtschaftlicher Mehrwert erzeugt. Und da gibt es Portfoliokonzepte zu sagen, okay, langfristig gestalte ich das eben so, dass ich versuche, die Länder so zu gruppieren, dass sie nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eingeteilt sind. Übrigens, die USA machen auch nur 25% aus. Und wer ist Nummer 2 in der Welt? Bei diesen 50 Ländern China macht über 17% aus. Und wenn ich jetzt alleine schon mal 2 Fonds nehme, also World und Emerging Markets, dann klappt das natürlich nicht hundertprozentiger. Aber China kommt ungefähr auf den gleichen Betrag, wenn man das 60-40 so gewichtet. Oder wir haben es auch in vielen Portfolios mit 65-35. Also was da am Ende das Beste ist, das wird sowieso nur die Zukunft zeigen. Aber so eine Strategie, die hat zum Beispiel auch der Martin Weber propagiert, von der Uni Mannheim, und in seinen Arero-Fonds eingebaut. Und da gibt's entsprechend sehr viele Portfoliokonzepte auch bei uns. Und das ist vor allen Dingen ein langfristiges Konzept, was sich eher an der weltweiten Ökonomie orientiert. Also so auch nach dem Vorbild wie John Bogle von Vanguard. Also das ist noch mein Senf dazu, ob man jetzt Emerging Markets reinnehmen sollte oder nicht.
Finde ich tatsächlich eine spannende Variante. Also das kann man durchaus so machen. Also man hat, wie du schon sagst, dann dadurch ja auch diesen US-Anteil ein bisschen gesenkt. Nur ein Hinweis, es ist natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit. Es kommt zum Beispiel jetzt auch hier gerade die Frage zum Rebalancing auf, also sozusagen wieder in seine Ursprungsgrößen zu gewichten nach einem Jahr. Und das ist bei so einem Portfolio natürlich ein bisschen aufwendiger, als wenn ich jetzt nur ein oder zwei ETFs habe. Da ist das ja sozusagen dann deutlich schneller gemacht, als wenn ich jetzt wirklich ein Portfolio habe mit 5 oder 6 Regionen-ETFs. Das muss einem natürlich klar sein.
Kommen wir nochmal zurück aufs Thema Zocken. Also ETFs sind ja börsengehandelte Fonds. Und tatsächlich sind die Umsätze an der Börse mit ETFs ganz enorm. Also auf Xetra laufen da im Monat 11 bis 15 Milliarden, je nach Marktsituation, zusammen. Und das macht vielleicht höchstens ein Zehntel des europäischen ETF-Handels insgesamt aus. Also es ist ordentlich was los. Und private Anlegerinnen und Anleger können da natürlich munter mitmischen. Also ich mache mir so ein Konto auf bei Trade Republic. Da kostet der Trade fast nichts. Zwar handle ich da nicht schön auf Xetra, sondern gegen eine Regionalbörse. Aber tatsächlich kann ich da für recht wenig Geld meine Position drehen, wie ich das will. Und wir haben ja gesehen, da gibt's ja auch gewisse Investorenbewegungen so rund um GameStop. Man weiß es nicht, ob das mit VW jetzt was Ähnliches wird. Also das Ausnutzen von illiquiden Märkten, das hat über so eine Art Broker funktioniert. Also Trade Republic ist eigentlich eine Kopie von Robinhood, dem großen Anbieter in den USA, dieser sogenannten Neo-Broker. Also könnte ich ja theoretisch auch sehr kurzfristig mit ETFs entsprechend einsteigen. Und wenn die Dinger tatsächlich liquide sind, und das sind sie, dann verliere ich bei An- und Verkauf nicht so viel. Aber was kann ich denn letztlich eigentlich produktiv damit anfangen, Henning?
Ja, also ich sage tatsächlich immer den schon bekannten Spruch, hin und her macht die Taschen leer. Das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr bei solchen Trendstrategien, immer sozusagen den einen ETF durch den anderen auszutauschen. Natürlich ist es jetzt nicht besonders teuer, da gebe ich dir absolut recht, aber ich entferne mich dadurch natürlich ein Stück weit von so einer langfristigen passiven Buy-and-Hold-Strategie. Und es ist natürlich so ein Stück weit gefährlich, das auch zu machen und sich davon anlocken zu lassen. Also ich glaube, die meisten würden tatsächlich besser abschneiden, wenn sie eben sich von Anfang an für eine Portfolio-Variante entscheiden und das dann sozusagen immer wieder rebalancen und im Gleichgewicht halten und das über Jahrzehnte durchziehen, ist wahrscheinlich die einträglichere Variante, wenn auch Zocken mit ETFs wahrscheinlich ein bisschen spannender ist und mehr Spaß macht.
Ja, also das ist auch eine Erfahrung, durch die wahrscheinlich jeder selber geht. Auf den Rat anderer zu hören, ist in jungen Jahren ein bisschen schwieriger. Man will ja seinen eigenen Weg gehen und deswegen zocken viele auch gern erstmal ein bisschen rum, bevor sie tatsächlich auf diese langfristige Komponente kommen. Und die langfristige, da kommt ja auch noch dazu, den Erfolg, den sehe ich erst hinterher. Also ich diszipliniere mich über Jahre und den Erfolg sehe ich tatsächlich erst hinterher. Und zwischendrin werde ich dann auch noch enttäuscht, wenn da so eine Wirtschaftskrise kommt. Also vermutlich ist es auch eine gute Idee, sich einen Sparplan anzulegen, der diszipliniert die Raten einzieht. Und da kann man eben sicher sein, auch wenn der Markt mal zusammenbricht, wie das jetzt in der Corona-Krise war, also der Kapitalmarkt-Corona-Krise im März 2020. Da ist der Markt ja wirklich drastisch eingebrochen. So, und wenn dann meine Sparrate eingezogen wurde, dann habe ich eben relativ viele Stücke bekommen fürs Geld. Ja? Und wenn man das letztlich mal simuliert, haben wir auch gemacht, über 30 Jahre, mal nach rückwärts, da sieht man eindeutig, da gab es schon manche Situationen, wo ich fast schon in die Verlustzone geraten wäre. Aber dadurch, dass die Sparraten regelmäßig eingezogen wurden, habe ich überproportional viel dann am Ende auch verdient. Und das nennt man Cost-Average-Effekt. Also wenn diszipliniert einfach die ganze Zeit stumpf weitergespart wird, dann erwischt man eben auch Marktperioden, die nicht so toll sind. Und da darf man dann eben keine Angst haben. Und vor allen Dingen darf man das Geld nicht brauchen in dem Moment. Das ist natürlich auch wichtig. Ich hätte noch eine andere Frage zum Thema Zocken. Und dann steigen wir hier mal in die Fragen von euch ein, die auch schon fleißig reinfließen. Hast du schon mal ein Krypto-ETN gekauft?
Ob ich das gemacht habe?
Ja.
Nein, um Gottes Willen. Ich habe tatsächlich, also ich finde ja die Technologie spannend bei Kryptowährungen. Ich habe auch ein paar sozusagen Kryptowährungen gekauft, aber dann direkt, also sozusagen dann nicht den Umweg über solch eines Finanzprodukts. Das finde ich dann irgendwie besser, wenn man sich direkt damit auseinandersetzt, als sozusagen diesen Umweg zu gehen.
Okay, also im Moment ist das sehr populär. Wir spüren das auch im Interesse auf der Webseite. Und da sieht man also auch im ganzen Abruf der Seitenprofile und so weiter sehr, sehr deutlich, dass Interesse eben hoch ist. Aber das liegt auch schlicht und einfach dran, dass es bei Bitcoin eben diesen wahnsinnigen Anstieg gab und jetzt aber gefolgt von erheblicher Volatilität. Und das Instrument ist eben so zugänglich wie ETFs auch. Also man kann es ganz einfach handeln. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe es mal ausprobiert, ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, ist gar nicht so schön, dass man das nicht am Wochenende handeln kann. Denn der Bitcoin handelt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und wenn man da unbedingt reagieren wollte, wenn man jetzt gerade so beim Zocken ist, was man ja nicht machen soll, dann tut das natürlich weh, wenn man erst am Montagmorgen da seine Order platzieren kann. Ja, also das sollte man vielleicht auch bedenken und eventuell drüber nachdenken, naja, also wenn man es unbedingt schon machen muss, dann vielleicht als Beimischung oder so im Rahmen von Core Satellite. Und jetzt wollen wir einfach mal einsteigen in eure Fragen. Ich aktiviere hier mal den Fragenmodus und ich habe hier eine Frage von der Ursina, was denken wir eigentlich von Core Satellite? Was ist das für eine Art von Strategie? Ist das was für junge Leute? Ist ja eigentlich auch was, was Ältere wie ich benutzen könnten. Sagt dir das was, Henning?
ist auch irgendwie, scheint ein Hype zu sein. Also man bekommt den Begriff immer öfter zu hören und soweit ich das verstehe, geht es ja darum, sozusagen ja ein stabiles Buy-and-Hold-Portfolio, um sogenannte Satellites, also Einzelinvestments zu ergänzen. Im Endeffekt ist das aus meiner Sicht ja nicht wirklich was Neues sozusagen, sondern geht eben um eine Beimischung von riskanteren Anlagen, die es so auch natürlich schon immer mal gegeben hat.
Also tatsächlich ist das Konzept in der Tat schon ein bisschen älter, hat aber auch keine wirkliche wissenschaftliche Fundierung. Es ist eher so aus der Praxis entstanden, dass man also einen langweiligen Core nimmt und drumherum so ein paar flexible Satelliten positioniert. Und die erste Folie dafür, die habe ich in der ersten Schulung zur ETFs, ich glaube 2001 oder so, gemacht, dass das mit ETFs auch möglich wäre. Und damals gab es natürlich, das
Wahnsinn.
Wissen wir auch, ja, damals gab es
20 Jahre.
20 Jahre, ja. Und damals gab es viel, viel weniger ETFs. Oder auch bei uns auf dem Portal gibt es einen Artikel über Core Satellite, auch einfach mal nachlesen. Und da gibt es einen einzigen Trick, finde ich jedenfalls. Wie gesagt, das ist kein wissenschaftlich fundiertes Konzept, sondern kommt aus der Praxis. Aber man könnte ja mal drüber nachdenken, wenn man schon mehrere Satellites einsetzt rund um den langweiligen Core, dass diese Satellites selber auch diversifiziert sind. Also, dass man nicht einen Aktientracker auf Brasilien nimmt und einen auf die Türkei und einen auf Kanada als Satellit, sondern dass man eben sagt, ja, ich nehme hier so ein Krypto-Ding und vielleicht noch Rohstoffe, so ein Rohstoffkorb, die so ein bisschen im Ölpreis sich mitbewegen, ein bisschen, nicht viel, und nehmen noch so ein Gold-ETC oder sowas dazu. Im Grunde ist das eigentlich eine erweiterte Streuung und dann verändert man ab und zu was. Wenn man das gerne möchte, dann ist das völlig legitim. Man kann auch keine ideale Quote dafür nennen, ne? Also wenn man wirklich mit dem Core ein ganz langweiliges, preiswertes Instrument hat und das deswegen nicht angreift oder anfasst, dann ist Core Satellite vielleicht psychologisch gar nicht so eine schlechte Lösung. Dann hat man also das, was wir vorhin besprochen haben, so ein bisschen Spielgeld, vielleicht 15% von seinem investierten Kapital und kann damit rummachen. Wenn das allerdings jetzt im Sparplan läuft, dann ist Core Satellite natürlich viel schwieriger umzusetzen. Ja, da seht ihr oben auch den Link zum Artikel, der ist eingeblendet, könnt ihr euch mal anschauen, Core-Satellite-Strategie, was das beinhaltet. Wie gesagt, ein Konzept aus der Praxis, genauso wie übrigens Buy and Hold. Also idealerweise sollte der Core tatsächlich aus einem langweiligen Buy-and-Hold-Portfolio bestehen, was man ganz lang hält und den Rest, den tauscht man ab und zu mal aus. Kann man machen, muss man aber nicht.
Ich habe auch das Gefühl, auch das fällt mir gerade noch ein, als wir auch eben über das Zocken sprachen und auch jetzt zu dieser Core-Satellite-Strategie. Ich habe das Gefühl, das kommt auch momentan so auf, weil tatsächlich ist so eine Menge von Anlageklassen gibt, die als spannend erscheinen und sozusagen dann auch hohe Renditen erzielen. Aber ich habe das Gefühl, dass momentan tatsächlich all diese Satelliten steigen. Also egal, was man kauft, ob das jetzt Kryptowährungen sind, ob das hochriskante Tech-Werte sind. Es scheint ja momentan einfach alles am Markt zu steigen. Und ich würde mal nicht davon ausgehen, dass das ewig so weitergehen kann. Insofern könnte es durchaus sein, dass da der ein oder andere Satellite da noch abstürzen wird.
Jetzt haben wir eine Frage. Du hast es eben schon angesprochen. Ne? Die Märkte steigen und steigen und es ist ja für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwer zu begreifen. Die Zentralbanken geben sich also alle Mühe, da ordentlich Liquidität in die Märkte reinzuhauen, halten die Zinsen niedrig, Aktien sind deswegen attraktiv. Soll ich denn trotz eines All-Time-Highs investieren?
Also die kurze Antwort würde lauten ja, mit der Einschränkung, dass es auf den Anlagehorizont ankommt. Also wie du schon ganz eingangs erwähnt hast, haben ja die Studien oder die Berechnungen gezeigt, dass man mindestens 15 Jahre mitbringen musste in der Vergangenheit, um nie einen Verlust zu erzielen. Und natürlich wissen wir nicht, ob in ein oder zwei Jahren die nächste Krise vor der Tür steht. Es könnte eine dritte, vierte Corona-Welle ausbrechen. Das kann ja, ist alles im Bereich des Möglichen. Genauso kann es sein, dass ein neues Virus kommt. Gott bewahre, das wollen wir alle nicht. Aber all diese Dinge sind ja im Bereich des Möglichen. Das heißt also, um sich dann ein Stück weit abzusichern, empfiehlt es sich eben, so mindestens 15 Jahre mitzubringen. dann glaube ich, kann man auch heute investieren. So eine Frage, die ich mir immer stelle oder die ich schon öfter gelesen habe, ist die, wenn man die Frage beantwortet, also die Frage danach, ob die Welt in 30 Jahren ein besserer Ort ist als heute. Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann sollte man in Aktien investieren.
Eine wunderbare Feststellung. Ich habe vielleicht noch einen Tipp, den es leichter macht, wenn man zum Beispiel eine größere Summe hat, jetzt als junger Mensch, Erbe, Bonus, 10.000 Euro, 20.000 Euro, sowas in diesen Regionen und tatsächlich jetzt vor der Frage steht, wie lange geht denn die Party noch? Ist es vielleicht der Beginn eines neuen Erfolgswirtschaftszyklus oder der Beginn der großen Krise? Kein Mensch weiß das eben, schon gar nicht wir privaten Anleger. Soll ich jetzt investieren? Da wird häufig empfohlen, dass man sagt, okay, dann teil doch dein Geld einfach in drei Teile auf. Investiere ratierlich, das ist kein Sparplan in dem Sinne, sondern teil dein Geld in zum Beispiel drei Teile auf. Investiere heute einen Teil, investiere in 2 Monaten ein, investiere nochmal in einem halben Jahr. Also damit senkt man zumindest das Risiko, dass es einem hinterher leid tut, dass man vielleicht zu einem sehr hohen Zeitpunkt eingestiegen ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Risiko, dass man dann eine ganze Menge Performance auch wiederum verpassen kann. Also die Chancen, die es in der Zwischenzeit gab. Also das weiß man tatsächlich immer erst hinterher. Es gibt da auch Studien dazu, aber die Studien sind eigentlich alle Unsinn, weil die Vergangenheit betrachten und überhaupt keinen Anhalt geben, wie das in Zukunft aussehen könnte.
Und tatsächlich die Frage, die uns Jelle jetzt hier gestellt hat, die bekommt man ja auch immer wieder zu hören. Also die wurde mir auch schon vor 3 oder 4 Jahren gestellt. Und wenn man sich dann beispielsweise doch dagegen entschieden hat, dann hätte man natürlich auch sehr, sehr viel Rendite sozusagen liegen lassen. Also diese Gefahr besteht natürlich, wie du schon richtig sagst, wenn man den Einstieg, wenn man sich nie traut. Und deshalb sagen ja auch ganz viele, ja, Vermögensberater und Ökonomen, dauerhaft investiert zu sein, egal wie die Börsen stehen, ist das Beste.
Jetzt haben wir eine Frage von Max. Was haltet ihr von Anleihen ETFs für junge Investoren? Sollen junge Investoren Anleihen ETFs kaufen? Aus welchem Grund wäre das interessant, Henning? Was würdest du sagen?
Ja, ist durchaus interessant. Man kann das Depot damit ja stabilisieren. Also sozusagen, man hat einen Aktienanteil, der bringt die Rendite. Man hat einen Sicherheitsanteil, der stabilisiert. Das wären beispielsweise die Anleihen. Man könnte aber auch sonst, so mache ich's, einfach das Tagesgeldkonto nehmen. Da habe ich die Einlagensicherung. Da habe ich sozusagen auch das Geld sicher liegen. Und ein Anleihen oder ein sogenannter Renten-ETF ist eine Alternative. Da kann man beispielsweise sichere Anleihen von Industriestaaten nehmen, wie beispielsweise Deutschland. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Geschmacksfrage. Ich für mich habe entschieden, dass mir das Tagesgeld da ausreicht.
Okay, ja, also bei Just ETF bieten wir viele Portfolios eben auch an mit Anleihen zusätzlich. Das hat natürlich den Vorteil, wenn die Summen ein bisschen größer sind. Die fallen nicht unter die Einlagensicherung, sondern das Geld liegt dann im Fonds. Allerdings verursacht natürlich ein Anleihenfonds auch immer ein bisschen Kosten und die Renditen sind jetzt auch nicht wahnsinnig hoch. Also wir empfehlen tatsächlich Anleihen beizumischen, um genau wie du sagst, das Portfolio zu stabilisieren. Also um die Ausschläge bei Aktien ein bisschen weniger deftig zu machen. Und bei längerfristigen Anleihen, je nach Marktsituation, kommt es sogar vor, dass die tatsächlich solche Aktienmarktabstürze ein bisschen puffern können. Also Staatsanleihen, länger laufende Staatsanleihen. Und wir sagen da auch immer, nehmt unbedingt welche in Euro. Denn wenn ich mein Depot absichern will, dann will ich ja mit der Sicherungskomponente nicht noch zusätzlich entsprechende Währungsrisiken haben. Wofür wir Anleihen überhaupt nicht empfehlen würden, und vielleicht zielt die Frage auch darauf ab, das weiß ich nicht, ist damit irgendeine Art von Rendite zu erwirtschaften. Also wir setzen uns dafür ein, tut die Anleihen in die Sicherungskomponente eures Portfolios, was die Schwankungen senkt, aber nutzt Anleihen jetzt nicht, um jetzt bei Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen besonders erfolgreich zu sein. Denn dann seid ihr mit im Boot mit den ganz großen Investoren, die gezwungen sind, in Anleihen zu investieren und die nicht über lange Jahre Aktienmarktschwankungen, wie wir private Anleger, aushalten können. Dann konkurriert man mit Versicherungsunternehmen, Großanlegern und so weiter. Und das geht meistens nicht gut aus. Und man sieht ja gerade an deren wirtschaftlicher Situation und deren Renditen am Kapitalmarkt, die sie erwirtschaften, dass das also weit unter dem liegt, was wir langfristig mit einer privaten Aktienanlage erwirtschaften könnten. Also das vielleicht noch als kleine Anmerkung dazu. Dann haben wir eine Frage. Als junger Mensch in den 20ern weiß ich ja noch nicht, was in den nächsten Jahren so alles ansteht. Vollkommen richtig, ja. Familie, Haus, Wohnung, Auto. Und vielleicht sind 5 Jahre viel in jungen Jahren, aber in der Geldanlage mit ETFs eben nicht. Genau, wir haben ja wirklich über langfristige Geldanlage gesprochen. Und die 3 Nettogehälter als Notgroschen, ja, das kann sein, dass das nicht reicht, wenn man tatsächlich auch vielleicht ein neues Auto kaufen muss oder eine Weiterbildung machen muss. Auch das ist ja eine wichtige Investition in jungen Jahren. Wenn ich in Weiterbildung investiere, kann das sein, dass mein Gehalt das über die vielen Jahre hinweg sehr, sehr gut wieder zurückerstattet mit Zins und Zinseszins quasi. Ja, was soll ich also machen? Ich habe in ETFs angespart und dann steht sowas an wie zum Beispiel ein Hausbau, wie von Simon hier vielleicht erwähnt. Ja, ich will eine Immobilie kaufen, soll ich meine ETFs dann verkaufen? Was würdest du denn in so einer Situation raten, Henning?
Ja, also tatsächlich, wenn ich ein konkretes Sparziel habe, wie der Hausbau, dann ist ja das Problem, dass ich am Tag X eine gewisse Summe brauche. Also wenn ich jetzt beispielsweise plane, in 2 Jahren ein Haus zu bauen und dann sozusagen mit einer Bank eine Finanzierung abzuschließen, dann will die ja eine gewisse Summe an Eigenkapital. Und wenn diese Summe des Eigenkapitals dann eben in ETFs steckt, ist das nicht so toll, weil die natürlich stark schwanken und sehr riskant sind. Also wenn ich heute tatsächlich weiß, ich will in einigen Jahren so ein konkretes Sparziel erreichen, wie jetzt beispielsweise das von dir genannte Beispiel mit dem Hausbau, dann würde ich eher von ETFs abraten tatsächlich oder also auch von Aktien im Allgemeinen oder den Anteil reduzieren, weil ich dann eben diese lange Spanne von 15 Jahren Anlagehorizont nicht mehr wirklich erfüllen kann. Dann ist das ziemlich riskant, weil wenn wir beispielsweise jetzt in 2 Jahren dann eine Krise sehen würden und du ausgerechnet dann das Haus bauen willst, dann ist das natürlich ein Problem. Also das ist eben so bei Aktien. Man sollte, wie wir schon eingangs auch gesagt haben, eben nur das Geld investieren, das man in den nächsten Jahren definitiv nicht verwenden will für irgendetwas anderes.
Ja, da kann ich vielleicht auch noch einen Senf dazu geben. Wann oder eine Gegenfrage stellen, wann sind denn, wenn man schon Immobilien investieren will, wann sind die denn besonders günstig? Also in der Regel sind die besonders günstig, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht.
Ja, das ist richtig.
Wenn die Märkte am Boden liegen, dann sind Immobilien günstig. Und wenn man dann ausgerechnet in ETFs weiter investiert ist, dann hat man die Flexibilität eben nicht tatsächlich die Rendite, die man eigentlich erwirtschaftet hätte langfristig, wenn man vielleicht noch 3, 4 Jahre wartet oder auch 10, dann in eine Immobilie zu investieren. Also das schließt sich ein bisschen gegenseitig aus, bringt mich aber noch zu einer weiteren Frage. Soll man denn Schulden machen, um in ETFs zu investieren? Das würde ja passieren. Also ich kaufe mir eine Wohnung, fast ohne Eigenkapital, habe jetzt eine ordentliche Schuldenlast und parallel spare ich in ETF. Ist das sinnvoll?
Ja, also das ist tatsächlich durchaus riskant. Ich glaube, es hängt aber ein bisschen davon ab, also vom Beruf, vom Einkommen. Also jemand, der jetzt beispielsweise ein sehr sicheres Einkommen hat, ein Beamter beispielsweise, der könnte das vielleicht noch eher machen als jetzt ein Selbstständiger. Oder wenn ich wirklich sehr, sehr viel Geld verdiene monatlich, dann wäre das vielleicht auch noch irgendwie zu vertreten. Aber sonst ist es natürlich wahnsinnig riskant, weil das Ganze natürlich dann doppelt in die Hose gehen kann. Also beispielsweise ich in Kurzarbeit muss und dann eben meine Rate an die Bank nicht mehr zahlen kann und mir dann auch noch parallel die ETFs abschmieren, dann habe ich wirklich ein Problem.
Also ein bisschen weise vorgehen. Es schließt sich zum Teil eben selber aus. Man sollte auch nicht davon ausgehen, dass Immobilien langfristig immer eine tolle Rendite erwirtschaften. Ja. Auch das ist ein Wabonspiel und hat durchaus seine Risiken.
Dann, absolut, das denken immer viele, aber das ist so irgendwie in Deutschland weit verbreitet, ja, vielleicht auch wegen der letzten 10 Jahre, weil die so gut liefen. Aber wie du schon sagst, langfristig über viele Jahrzehnte sieht es dann auch bei den Immobilienpreisentwicklungen gar nicht mehr so toll aus.
Ja, kommen wir zu einer Frage, nachdem wir das Thema Immobilien jetzt mal abgehandelt haben. Kommen wir zu einer Frage von Bernhard. Er hat insgesamt 8 ETF-Sparpläne. Und wie viel davon sollten idealerweise Anleihen-ETFs sein? Also, das können wir in dieser Situation eigentlich gar nicht sagen. Wir können hier keinen Rat erteilen. Also, 8 ETFs, das ist sicherlich ein ausgeklügeltes Portfolio. Davon gehe ich mal aus. Und es ist hoffentlich auch möglichst breit gestreut. Also, das bedeutet, die ETFs überlappen sich nicht gegenseitig und in verschiedene Anlageklassen gestreut. Auch das kann ja sehr nützlich sein, dass man beispielsweise, um das Portfolio robust zu machen, 10% Gold dabei hat als ETC-Investment, dass man vielleicht noch eben die Schwellenländer dabei hat, dass man sein Portfolio vielleicht aus einzelnen Regionen ETFs baut, um dann eine BIP-Gewichtung vorzunehmen. Aber wie viele davon Anleihen-ETFs sein sollten, kann man nicht sagen. Also wir selber verwenden in unseren Portfolios 1 bis 2 Anleihen-ETFs, in Euro wohlgemerkt. Und in einer etwas dynamischeren Variante ist das ein Staatsanleihen-Tracker auf europäische Staatsanleihen und ein Tracker auf europäische Unternehmensanleihen. Auch die gibt es ja noch, sollte man nicht vergessen. Die sind in der Regel ein bisschen höher rentierlich, beinhalten aber auch ein größeres Risiko. Aber aufgrund des Prinzips der Streuung ist das ja so, dass nicht morgen alle Unternehmen zahlungsunfähig werden und die Schulden nicht zurückzahlen können. Henning, was meinst du? Klingt das
ja
vernünftig?
Ja, genauso sehe ich das auch, zumal das ja auch von den Summen abhängt, die ja quasi hier aus der Frage nicht hervorgehen. Also man könnte jetzt auch sagen, ich habe ein ETF in Aktien stecken, aber der macht nur ein Zehntel aus und dann 7 ETFs in Anleihen, die den Rest ausmachen. Das wäre natürlich dann ein sehr, sehr defensives Portfolio.
Dann haben wir noch eine Nischenfrage. Der Tobias fragt, ja, 60% MSCI World, 25% Emerging Markets EMI, 15% World Small Cap, ist das sinnvoll? Und also ein MSCI World zu nehmen, ist, glaube ich, unumstritten bei uns beiden. Dazu Emerging Markets hinzuzumischen, sei es jetzt in der EMI-Variante, EMI, das heißt Investable Market Universe von MSCI, der deckt also dann auch noch die anderen 15% ab, die ein normaler MSCI Emerging Market Tracker nicht abdeckt, ist also noch weiter diversifiziert. Okay, kann man machen. Der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß im Kursverlauf zu einem normalen, aber es gibt die auch sehr günstig. Aber die Frage bringt mich jetzt zum Thema. Es kam nämlich vorhin auch noch eine ähnliche. Small Cap. Braucht man Small Cap? Henning.
Ja, auch das ist so eine Glaubensfrage, ob man eben daran glaubt, dass man damit so ein bisschen noch die Rendite erhöhen kann, weil sie auch Studien natürlich zeigen, dass sich gerade kleinere Unternehmen nochmal dynamischer entwickeln, aber natürlich dann auch eben mit einem höheren Risiko einhergehen. Ich finde das durchaus spannend, das beizumischen. Das ist für mich jetzt auch kein allzu ausgefranstes Portfolio sozusagen, also diese 3 Bestandteile finde ich erstmal sinnvoll und ja, Small Caps, wie gesagt, als Beimischung durchaus interessant. 15% ist natürlich aber auch nicht wenig.
Das führt uns nämlich zur nächsten Frage von Steffen. Wie empfehlenswert ist faktorenbasiertes Investieren und wann? Da sind wir bei einem Thema, was wir vielleicht noch ganz kurz besprechen sollten. Was ist Market Timing eigentlich? Also wann versucht man, den Markt entsprechend einzuschätzen? Das ist nämlich genau die Grenze zwischen Spekulieren und Investieren.
Genau.
Hast du da eine Definition für uns, Henning?
Ja, genau, wenn ich eben versuche, den Markt zu timen, also eben dann in den genau richtigen Zeitpunkten ein- und auszusteigen, das nennt man Market Timing. Das heißt logischerweise, man würde wirklich auf den Tiefpunkt einer Krise, kurz bevor es hochgeht, eben einsteigen und dann natürlich jetzt sozusagen nahe den Höchstständen eben sich wieder dann zu entfernen und dann wieder einzusteigen, wenn es günstiger geworden ist. Das ja versuchen natürlich viele Marktteilnehmer, aber nur den wenigsten gelingt es auf Dauer, da dann tatsächlich auch eine bessere Rendite zu erzielen, wenn ich einfach die ganze Zeit dabei bleibe. Und der Punkt ist ja, wenn ich die ganze Zeit dabei bleibe, dann habe ich auch einfach weniger Arbeit, weniger Stress, weil ich nicht immer die ganze Zeit wie ein hechelnder Hund den Markt hinterherrennen muss. Und vor allem ärgere ich mich auch nicht so viel, weil wenn ich dann eben den falschen Zeitpunkt erwischt habe und gerade verkauft habe, kurz bevor es hochgeht, dann ist das natürlich genau das, was man natürlich verhindern will.
Also die Passivfans, die gehen dann auch so weit und sagen, okay, ich nehme nicht nur einen Faktor ETF, sondern ich nehme jetzt einfach alle gleichgewichtet, 4 oder 5 Faktoren und guck mal, ob das besser läuft über längere Frist. Aber der Beweis ist bisher schuldig geblieben, muss man klar sagen. Also es ist eine ganz klare marktorientierte Strategie, ob man jetzt einen Faktor ETF nimmt und ob heute Momentum toll ist und ob Small Cap unbedingt ein ganz toller Kauf sein muss, gerade weil es jetzt billig ist. Vielleicht ist es ja auch einfach schlecht. Das kann ja auch sein. Ja, gerade jetzt vor dem Hinblick der Corona-Pandemie, was da mit kleinen Unternehmen alles passieren mag, das wissen wir nicht. Das hängt völlig vom Branchenprofil ab von so einem Index. Dann haben wir geraten jetzt so ein bisschen ans Ende unserer Zeit, haben noch ein paar Minuten und aber noch einige Fragen offen. Aber eine Frage möchte ich unbedingt noch erwähnen. Was halten wir denn von den Neo-Brokern? Neo-Broker, wenn man ein bisschen Name-Dropping macht, dann kommt man schnell zu Trade Republic, haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen. Vielleicht gehört auch so eine eToro dazu oder jetzt der Smart Broker, Just Trade, Gratis Broker. Also alle, die wirklich das Brokerage für wenig Geld anbieten. Hast du deine Erfahrung damit schon gemacht?
Ja, natürlich. Also wir schauen uns diese Anbieter natürlich an. Sie sind ja auch sehr spannend. Da passiert momentan total viel, weil sie es eben schaffen, auch viele Neuaktionäre zu gewinnen, weil sie eben die Einstiegshürden massiv senken, eben durch eine leichte Handhabe. Ich kann einfach per Smartphone traden. Das hat es ja in der Form früher nicht gegeben. Und zusätzlich mit super günstigen Kosten, also beispielsweise ein Trade für nur 1 Euro, das ist natürlich erstmal sehr gut für den Verbraucher. Eben niedrige Einstiegshürden und niedrige Kosten, das ist durchaus positiv zu sehen. Ich sehe nur ein bisschen die Gefahr, dass solche Neo-Broker natürlich den ein oder anderen dazu verleiten könnten, sich eben von einer passiven Anlagestrategie zu entfernen und dann eben hin und her zu traden, weil natürlich das Smartphone haben wir immer zur Hand und wenn ich dann denke, ach, es kostet ja nicht viel, dann kaufe ich mir mal noch eine Aktie und verkaufe sie wieder und unterm Strich kann das eben dann dazu führen, dass ich dann eher zocke, als zu investieren. Und man kann natürlich auch die alteingesessenen Anbieter nehmen, die haben auch günstige Konditionen und dann baue ich mir da mein Portfolio zusammen, lasse es liegen. Es geht also auch ohne Neo-Broker.
Also ich muss gestehen, ich bin Fan von den Neo-Brokern, aber aus 2 Gründen. Der eine Grund ist, die haben auch eine Revolution ausgelöst, wie man überhaupt das Investieren erledigt. Also ich habe einen Trade Republic Account, da lief tatsächlich das Onboarding komplett über die App. Also ich habe die App aufs Handy geladen, dann erfolgte die Identifikation und ich habe sogar meinen Freistellungsauftrag über vollautomatisch erledigt über die App. Und das ist wirklich ein Fortschritt in der Bedienbarkeit, das finde ich toll. Und der zweite Grund, weshalb ich das toll finde, ist nicht grundsätzlich, dass sie kostenfrei sind. Also bei Trade Republic fehlt die Möglichkeit über die liquide Börse wie Xetra gehen zu können. Das stört mich daran. Aber es übt natürlich einen Wahnsinnsdruck auf die anderen Broker aus. Das heißt, die Konditionen sind munter am Purzeln. Und zwar fürs ETF-Sparen wie auch fürs Einmalinvestment. Deshalb finde ich die Bewegung wirklich toll. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass hinter den Neo-Brokern auch eine etablierte Depotbank steckt, sodass da also Schwierigkeiten auf mittlere Frist vielleicht erstmal nicht zu erwarten sind. Also das vielleicht noch meine Ansicht. Und das geht auch in Richtung einer Frage, die wir jetzt vielleicht noch als letzte Frage reinnehmen wollen. Die Clara, eine Userin, der hat ihre Bank vorgeschlagen, in ETFs zu investieren. Das ist ja schon mal eigentlich ganz gut. Und das würde dann über die Union Investment laufen. Ist das sinnvoll oder soll man es lieber in die eigene Hand nehmen? Also Clara, von meiner Seite aus würde ich sagen, Union Investment klingt irgendwie nach einem relativ teuren Fondsanbieter. Wahrscheinlich sind die ETFs dann in einen Mantel eingepackt, die halt im Jahr, was halt im Jahr entsprechend Geld kostet. Selber machen ist möglich. Schau dich auf unserem Portal um, das ist extra dafür gemacht. Wirklich ganz einfach, vielleicht erstmal mit einem ETF anzufangen, vielleicht auch dann später mal einen zweiten noch dazu zu kaufen, zu sparen. Super simpel und da sind eben auch die Neo-Broker und aber auch alle etwas fortgeschritteneren Online-Broker klasse dafür. Also das vielleicht noch als Ergänzung. Jetzt haben wir ganz viele Themen, über die wir noch nicht sprechen konnten. Und das tut mir total leid. Also zum einen die Frage nach Rebalancing. Da vielleicht der Tipp, da gibt's bei uns auf dem Portal einen eigenen Artikel dazu. Aber die Userin, die wollte wissen, wie du das eigentlich machst, wie du es umsetzt. Guckst du regelmäßig auf dein Depot? Strukturierst du das um?
Gar nicht so viel tatsächlich. Also ich bin wirklich ein klassischer Buy-and-Hold-Anleger und versuche mein Portfolio so viel in Ruhe zu lassen, wie es nur geht. Also ich wirklich, was das Rebalancing angeht, gucke ich einmal am Jahresende. Das hat sich irgendwie so eingebürgert bei mir rund um die Weihnachtstage, wenn es so ein bisschen ruhiger ist. Setze ich mich dann mal hin und gucke, wie haben sich die einzelnen Bestandteile entwickelt. Und wenn da wirklich viel passiert ist und sozusagen die Gewichtungen nicht mehr passen, dann schichte ich eben um, verkaufe und kaufe ein paar ETFs wieder, sozusagen ETF-Anteile dazu. Und bisher mache ich das schon so seit ein paar Jahren. Und ich habe auch schon viele Jahre erlebt, in denen ich dann auch tatsächlich gar nichts tun musste. Das heißt also, der Arbeitsaufwand ist dann unter Umständen auch gar nicht so groß, wie man annehmen mag.
Ja, super. Also ich merke, du bist ein total entspannter Investor, hast dich erholt vielleicht von den ersten Experimenten. Und ich muss gestehen, es gilt für mich auch. Ich bin häufig neugierig mal so auf neue Angebote, die es gibt im Markt und probiere die gern mal aus. Aber dafür wird wirklich nur ein ganz kleines Budget in Anspruch genommen, neben dem, was eben sonst läuft. Ja, also wir sind jetzt am Ende unserer Stunde angekommen. Super Fragen von euch. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Toll, Henning, dass du dabei warst oder noch dabei bist im Augenblick gerade.
Ja, vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, guckt mal bei uns in der Eventliste. Da gibt es noch eine ganze Menge weitere Veranstaltungen, wo Fragen gestellt werden können. Ansonsten auch bei uns auf dem Portal gibt es ganz viele Inhalte. Und nicht zu vergessen, bitte noch eine Werbeeinblendung für den Blog vom Henning. Wo findet man den?
Tatsächlich auf spiegel.de/youngmoneyblog.
Ja, also Pflicht für alle, die hier jünger sind oder vielleicht auch die Kunde zu den Jüngeren tragen wollen, da einfach mal reinzugucken. Und wir selber würden jetzt sagen, erfolgreiches ETF-Investment weiterhin. Ja, probiert's aus, wenn ihr es noch nicht macht. Wenn ihr dabei seid, tolle Sache, dann seid ihr schon ziemlich weit. Und seid nicht schüchtern mit dem Investieren, verzichtet auf Market Timing, denkt langfristig. Ich wünsche euch einen tollen Abend.
Schönen Abend. Tschüss.
Tschüss. Das war die Aufzeichnung des Live Just ETF Talks mit Henning Jauernig vom Spiegel Magazin. Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, abonniert doch unseren Just ETF Talk Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just ETF Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Besuch von Oliver Nölting, dem wohl bekanntesten Frugalisten. Er spart, was das Zeug hält. Ziel für sich und seine Partnerin ist es, möglichst bald ein Leben ohne Arbeit und mit vielen Freiheiten führen zu können. Noch viel mehr Inhalte findet ihr auf justetf.com. Kommt doch mal vorbei. Und in unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren. Da gibt es Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.